Lass uns lieber über das, wir hatten es eben schon am Telefon gesagt, über das gute alte Hertha-Gefühl sprechen, wenn du in der 7. Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer bekommst und das Gefühl, was du dann am Wochenende die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann erstmal immer, weiß nicht, ich habe dann erstmal an dem Wochenende so ein bisschen die Schnauze voll von Fußball. Ich guck's mir dann auch nicht mehr an.
Ja, also das geht mir ähnlich. Ich kann dann auch danach gar nicht mehr so viel irgendwie nachlesen auf Twitter oder im Blog oder so. Das ist dann meistens nicht so gut. Ich versuche mich dann auch abzulenken, guck, was meine Frau macht und klinke mich da ein. Das tut dann in der Regel besser.
Ja, wobei sonst, wenn sie dann gewinnen und das ist ein gutes Spiel, dann nehme ich aber alles mit, dann gucke ich Sportschau, dann gucke ich Sportstudio und am nächsten Tag Sport 1, wenn sie es nochmal zusammenfassen, ach, kann man ja nochmal angucken. Okay, ist aber auch ein bisschen Verdrängung bei mir wahrscheinlich.
Na, wenn sie denn mal gewinnen, dann möchte man es ja auf jeden Fall auch auskosten. So, weil
ja,
so häufig ist es ja auch nicht.
Das kommt erschwerend hinzu. Okay, ey, wir reden uns nur noch tiefer runter heute. Lass, wenn du möchtest, können wir dann anfangen und ich würde mit dem Intro loslegen.
Gerne.
Okay, dann mache ich das.
Exil Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Briemchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner-Podcasts hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und in Unna mit dabei ist heute der Ron. Ich grüße dich.
Hallo Briemchen, ich grüße dich auch. Hallo.
Ja, schön, dass das klappt. Ich hätte mir heute ein bisschen andere Rahmenbedingungen gewünscht. Wir haben beide bis kurz vor Schluss noch gedacht, naja, wir können heute über einen Arbeitssieg sprechen. War nichts. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so einfach. Wir nehmen die Folge heute auf, recht unmittelbar nach dem Spiel, das ist zwei Stunden vorbei. Nochmal drüber schlafen hilft manchmal. Ich weiß nicht, mir fällt es noch schwer, diesen Tag und dieses Spiel heute zu interpretieren. Kannst du so schnell abschalten oder brauchst du auch manchmal noch einen Tag?
Nee, das geht mir ähnlich. Also vor allen Dingen das mit dem Spiel heute, das hat ja die Vorgeschichte mit dem Leverkusen-Spiel, was mir irgendwie auch noch nachhing. Und deswegen fühlt sich das irgendwie heute nochmal etwas potenziert an.
Es fühlt sich an wie eine Doublette, ja. Irgendwie vom Verlauf her irgendwie eine Kopie von dem Leverkusen-Spiel. Pass auf, wir versuchen das irgendwie mal wegzureden heute.
Genau.
Ich habe schon gesagt, du bist in Unna. Das liegt in der Nähe von Dortmund. Oder das liegt eigentlich, ja, das grenzt an Dortmund sogar an, ne?
Ja, es ist nicht weit nach Dortmund. Also man fährt hier eine Viertelstunde, dann ist man mitten in Dortmund. Es ist ganz nah bei, genau.
Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wo kommst du denn eigentlich her? Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen? Und was hat dich dann nachher irgendwann und irgendwie mal mit Hertha verbunden? Ich bin gespannt.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja, also ich bin in Charlottenburg geboren und bin im schönen Friedenau aufgewachsen. Also war 2 Jahre, als wir nach Friedenau gezogen sind. Also wie gesagt, habe da die Zeit sehr genossen, aufzuwachsen im schönen Friedenau mit viel Grün. Und dann war das eigentlich so, dass als das so mit der Berufssuche losging nach dem Studium, dass dann es schwierig war, in Berlin was zu finden. Und wie das so vielen ging oder auch geht, hat mich das dann jobmäßig hier Richtung Westen verschlagen. War dann erst in dem Köln-Wonner Raum noch 1-2 Jahre und bin dann über Iserlohn hier in Unna gelandet. Ja, bin jetzt mittlerweile hier so 12 Jahre, fühle mich hier soweit wohl, so wie man das halt so als Exil-Herthaner und Berliner halt so tut. Ist schon ein Wechsel auf jeden Fall von einer Großstadt hier in so eine kleine Stadt, wie das Unna ist. Aber man merkt wirklich die Nähe zum Ruhrgebiet. Also man merkt, dass dahinter noch etliches so an Städten dann folgt. Die Leute sind hier, also gerade im Ruhrpott ja sehr aufgeschlossen. Das kommt uns Berlinern von der Art her ja sehr entgegen, so eine offene, ehrliche Art. Ja. Ich habe aber gerade vom Einzugsgebiet jetzt, was meinen Job angeht, auch Kontakte zu Kollegen, die dann so Richtung Sauerland kommen, sage ich mal. Und da, sage ich mal, ist der Menschenschlag so etwas reservierter und nicht ganz so offen. Da dauert das dann ein bisschen länger, bis man, sage ich mal, so warm wird und eine Beziehung zueinander hat. Und habe da aber mittlerweile auch wirklich gute Freundschaften aufgebaut und bin hier wirklich angekommen. Ja.
Ja, du hast schon gesagt, so aus Berliner Sicht, das ist ja eher eine Kleinstadt. Jetzt kommt vielleicht noch dazu, ich kann mir vorstellen, wenn man dann eine Familie gegründet hat, wenn man Kinder hat, dass man das dann eigentlich gar nicht so schlecht findet, aus der Großstadt rauszukommen und so ein bisschen ins Kleinere, ins Behütete.
Nee, auf jeden Fall. Also das war bei uns auch eine Komponente, das war auch ein Faktor, warum wir auch aus Berlin rausgegangen sind. Wir hatten damals schon zwei kleine Kinder und haben auf jeden Fall gedacht, Mensch, so mit den Kindern so ein bisschen ländlicher wohnen, dass man einfach schneller draußen in der Natur ist und ich sag mal so diese Nachteile von der Großstadt, was Autoverkehr und so angeht, nicht so massiv hat. Also das war auch schon für uns ein Faktor auf jeden Fall. Also das spielte schon eine Rolle.
Also genau. Dazu muss man vielleicht noch erwähnen, also Unna hat, ich glaube, an die 58.000 Einwohner. Also ihr habt mehr als nur eine Ampel in der Dorfstraße. Ganz so klein ist es auch nicht.
Nee, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man aus der Tür geht irgendwie und eine Weile läuft, dass man
aus dem Ort raus ist.
Genau. Nee, also so ist es auch nicht, genau. Also das, also Unna ist wirklich nett. Es ist, es hat eine schöne Innenstadt mit Fachwerk. Man kann echt prima bummeln. Wir haben ein Lichtkunstmuseum hier in Unna. Das ist, glaube ich, Europa oder sogar weltweit das einzige Museum, was nur Lichtkunst hat. Also Unna hat da auch kulturell einiges anzubieten und also man kommt da schon auf seine Kosten. Klar ist das jetzt nicht vergleichbar mit dem, was in Berlin passiert, aber gut, das ist natürlich von der Größe her auch nochmal was ganz anderes, so genau.
Nichtsdestotrotz bist du ja als Hertha-Fan da vor Ort. Ich vermute mal eher ein Exot. Ich weiß nicht, wie oft du dich mit anderen über Fußball unterhältst, aber solltest du mal erwähnen, dass du ja Hertha-Fan bist, wie reagieren die Leute?
Ach, also eigentlich nicht, dass sie besonders drauf reagieren. Also es gab Zeiten, da habe ich schon nochmal irgendwie so, gerade von BVB-Fans, so, ich würde es jetzt nicht als Arroganz bezeichnen, aber schon so, ach ja, Hertha, so. Also das kenne ich auch, aber das waren eigentlich relativ wenige Reaktionen. Also meistens schon so interessiert, ach Hertha und ach so, du kommst aus Berlin. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, seitdem Union auch so in der ersten Liga spielt und auch so erfolgreich, kommt dann auch immer die Frage, warum Hertha, warum nicht Union? Und dann muss ich halt immer erstmal erklären, dass ich halt West-Berliner bin und so aufgewachsen bin und dass natürlich dann klar ist, welcher Berliner Verein mein Verein ist. Also das ist schon ein Thema. Ansonsten eigentlich jetzt nicht besonders, dass sie besonders drauf reagieren oder sagen, ach, dieser Investorenverein oder so. Also das kann ich eigentlich nicht sagen. Nö.
Okay, bin ich fast erstaunt, denn viele andere erzählen genau das, dass seit Windhorst doch aus der vorher manchmal neutralen Beurteilung oftmals sowas Negatives kommt oder auch Häme unter dem Motto viel Geld ausgegeben und nichts erreicht. Wobei da ja leider auch in der Sache auch durchaus was dran ist.
Ja, also die Erfahrung jetzt, also ich sag mal jetzt so auf der Straße und beim Sport, auf der Arbeit, also zumindest nicht, dass es mir offen sagen. Kann natürlich schon sein, dass der eine oder andere sich da mal seinen Teil denkt. Aber so, dass mir offen sagt, so, naja, jetzt müsst ja mal langsam was bei euch da mal bei rumkommen, bei den ganzen Millionen oder so. Also da wüsste ich eigentlich nicht, dass ich da jetzt so Sprüche kriege oder so. Also da sind sie eigentlich alle ganz milde.
Ich hatte mich ja vor einiger Zeit schon mal mit dem Daniel in Dortmund unterhalten. Sollte er das hören, ganz liebe Grüße an ihn. Das ist ja gar nicht so weit weg von dir. Und auch er, wie eigentlich fast alle aus Nordrhein-Westfalen, sind eigentlich immer froh, dass in Nordrhein-Westfalen halt extrem viel Bundesligisten vor Ort sind. Wenn man tatsächlich mal ein Spiel sehen will von Hertha auswärts, hat man da eigentlich recht viel Optionen. Wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit außen vor nehmen, hast du das genutzt früher in der Vor-Corona-Zeit oder auch nur gelegentlich oder doch lieber eher im Fernseher?
Nee, also das muss man nochmal dazu sagen, als Exil-Herthaner und eben Fußballfan ist das natürlich hier in der Region eine super Sache. Also einmal durch die vielen Vereine, durch die vielen Stadien und aber auch einfach die Stimmung, wie hier Fußball gelebt wird. Also da kommt natürlich dann hier Schalke und der BVB dazu, wie die beiden sich immer behaken. Und das ist natürlich nett, wenn man hier so eine Fußball-Euphorie mitkriegt und trotzdem als neutraler Beobachter da immer so ein bisschen von draußen das sich anschaut und die positive Stimmung mitnimmt. Also das ist auf jeden Fall hier eine schöne Sache. Also ich habe das vor Corona viel genutzt. Ich habe mich jetzt sehr geärgert, dass das nicht geklappt hat, in Bochum das Spiel zu sehen. Das hätte ich sehr gerne geschaut. Ich war zu Zweitliga-Zeiten war ich auch im Bochumer Stadion gewesen und finde es übrigens ein sehr, sehr schönes Stadion. Man sitzt sehr nah dran. Also es gibt neben dem BVB und Schalke hier auch noch andere Vereine und andere Stadien, die wirklich richtig Spaß machen. Und also das, wie gesagt, das ist ein Riesenstandortvorteil, wenn man hier im Westen landet, definitiv.
Da ich weiß, dass du den Exil-Herthaner-Podcast recht regelmäßig hörst oder es zumindest zu wissen glaube, du ahnst schon das Lieblingsspiel von Hertha BSC, das frage ich immer und das frage ich dich auch gerne. Ich bin gespannt, ob du eins hast.
Ja, also das ist, glaube ich, ein Klassiker. Also ich meine, ich höre das öfter mal, dass ich da nicht alleine bin mit diesem Lieblingsspiel. Das war 2010, Start in die Zweitligasaison gegen Oberhausen, das 3:2, zwei Tore von Djuricin und eine super Vorlage von Ronny. Und das war so, so eine Stimmung, ja, zweite Liga haben wir zwar nicht gewollt, aber jetzt erst recht. Und das war so eine Aufbruchsstimmung. Also das hat mich schon, ich war da mit meinen beiden Jungs auch. Und also das hat mich schon sehr gepusht und war wirklich, wirklich ein super Spiel, auf jeden Fall.
Ja. Traurig, wenn ich dran denke. Also ich glaube, damals gegen Oberhausen waren etwa 48.000, 50.000 Zuschauer da. Heute gegen Augsburg waren es 14.000, etwas mehr als 14.000, glaube ich. Ja. Das, ich sehe gerade, ich habe hier aufgeschrieben 145.000. Da ist dürfte eine. Was ist Maracana? Ja, nee, Djuricin kann ich mich auch dran erinnern. Vor allem wunderschönes Wetter noch gewesen.
Ja, genau. Ja, ja. Das war einfach ein perfekter Tag. Ja.
Gibt es auch umgekehrten Spiel, wo du sagst, da graust du ja heute noch? Da ist meistens auch die Auswahl an Spielen größer.
Ja, das war, da war ich auch mit beiden Jungs. Das war in Hannover, ein Jahr vorher, 2009, in Hannover 0:2 verloren. Und Voronin hat, meine ich, noch rot gesehen und irgendwie haben wir uns das alles anders vorgestellt. Ich kann mich erinnern, wir sind da auch vor Abpfiff aus dem Stadion raus und ja, ich habe da auch einen familiären Bezug halt noch. Meine Stiefmutter, die wohnt da bei Hannover und dann waren wir bei ihr zu Besuch und haben dieses Spiel geguckt und irgendwie die Jungs haben auch wirklich, wir waren alle ein bisschen bedrüppelt halt und haben eigentlich gedacht, das läuft für unsere Mannschaft. Das ist bei mir so hängen geblieben, dieses Hannover-Spiel, wahrscheinlich, weil es da eben auch eine Verbindung gibt, noch familiär. Und wenn man mit den Jungs im Stadion ist, dann bleibt das auch noch mal mehr hängen, so ein Stadionbesuch.
Gott, da haben wir ja schon, wenn es um schlechtes Spiel geht, schon fast einen nahtlosen Übergang zum Derby letzte Woche. Wir hatten uns vorab schon drüber unterhalten und gesagt, wir wollen eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Das ist ja jetzt auch schon eine Woche her und gefühlt alles dazu gesagt. Aber uns beide hatte dann doch noch mal ein Punkt interessiert, der auch schon von vielen Seiten immer wieder erwähnt und so ein bisschen angezweifelt wurde oder wo sich viele drüber wunderten, nämlich eine Aussage von Fredi Bobic nach dem Spiel. Da sagte er, dieses Spiel hat mir unheimlich viele Erkenntnisse gegeben, auch für die Planung in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, hat sich aber nicht weiter dazu geäußert, wen er gemeint hat. Und wir haben uns beide ein bisschen über die Aussage gewundert. Wie interpretierst du es denn? Wen könnte er denn gemeint haben?
Ja, also man kann da ja viel rein interpretieren. Ich bin der Meinung, dass das Spiel, dass es keinen Plan B gab. Also mit diesem frühen ersten Tor und dann spätestens sowieso mit dem zweiten gab es, und das meine ich jetzt wirklich auch von Trainerseite, kein Plan B, wie gehen wir jetzt damit um und wie halten wir dagegen und wie schaffen wir es, dem etwas entgegenzusetzen. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Und dass Union wirklich eine super eingespielte Truppe hat und einen verdammt guten Trainer, das ist alles keine Frage. Aber trotzdem muss ich mir überlegen, was passiert, wenn? Und man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft eben da keinen Plan hatte. Was passiert, wenn wir ein frühes Gegentor kriegen? Wenn unser Konzept, was wir vorher uns überlegt haben, nicht aufgeht? Und das Zweite ist, was ich mir gut vorstellen könnte, wer nimmt es in der Mannschaft in die Hand? Also diese klassische Frage nach den Führungsspielern, dass er das eventuell gemeint hat. Wer ist da, von dem er sich was erwartet hat und wer es aber nicht bedienen kann? Und was heißt das für die zukünftige Kaderplanung? Also das wären so die beiden Sachen, die mir dazu einfallen.
Wobei ich mich, also für mich ist das verwunderlich, dass er das jetzt nach diesem Spiel sagt, denn die Probleme, die wir da haben, dein zu Recht genannter fehlender Plan B, was passiert eigentlich, wenn die Mannschaft spielerisch gefordert ist, das ist ja nicht neu, das haben wir ja gegen Hoffenheim und gegen andere Mannschaften auch schon gesehen. Und wenn er der Meinung ist, wenn sich das auf bestimmte Spieler bezieht, wäre ja die Frage, ist das denn jetzt auch so neu? Also ich gebe jetzt mal als Beispiel Piontek. Viele sagen immer wieder, der arme Kerl, der kriegt da vorne zu wenig Bälle. Aber ich denke jetzt mal an Belfodil heute, der mir gut besser gefallen hat als Piontek. Oder Jovetic auch, die mehr aus dem Spiel machen, spielerisch mehr mitspielen, besser den Ball halten können. Das kann Piontek nicht so gut. Und da kann man sich natürlich schon fragen, welcher Spieler scheint mir denn zu helfen und welcher nicht. Auch ein Toussaint, der immer wieder ja so Licht und Schatten zeigt. Es gab tatsächlich Spiele, wo er kämpferisch vom Einsatz her wirklich gute Spiele gemacht hat, aber die Mehrzahl der Spiele, die waren eben nicht so gut. Und auch gegen Union habe ich ihn sehr schwach gesehen. Also da frage ich mich dann allerdings, falls er einzelne Spieler gemeint hat, wie zum Beispiel diese beiden Spieler. Ich weiß nicht, ob es fair ist, die sich jetzt rauszusuchen, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Die sind ja jetzt auch nicht erst seit 3 Wochen da. Dann hätte man meines Erachtens diesen Trend oder diese Erkenntnis auch schon früher haben können. Vielleicht auch ein bisschen Trost an die Fans, so ein bisschen das Gefühl geben, da passiert was, wir nehmen sowas nicht hin. Aber dann habe ich den Eindruck, das ist eher Außenwirkung, sowas zu sagen.
Ja, nee, natürlich sagt er das, weil er auch weiß, was hat das für eine Wirkung. Also so wie du sagst, es birgt zumindest eine Hoffnung, dass er weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss, damit es in Zukunft besser wird. Und also ich wollte nochmal zu den beiden Spielern sagen, die du genannt hast. Das sind ja beides auch Spieler aus dieser Wintertransferperiode da unter Jürgen Klinsmann, oder?
Ja.
Also da ahnt man ja auch, was Bobic da zu diesen Spielern und Transfers, vor allen Dingen zu diesen Summen, was er davon hält. Also deswegen finde ich jetzt erstmal die beiden Namen nicht so abwegig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt in seinen Gedanken da auch nicht nur bei den beiden bleibt. So genau.
Ich habe an anderer Stelle mal geschrieben bei Twitter, dass wir natürlich gegen Union auch noch den langen Schatten von Michael Preetz gesehen haben. Denn 9 der 11 Spieler waren verpflichtet worden, als Preetz noch im Amte war. Und nur 2 Spieler, die von Bobic kommen. Könnte man auch sagen, naja, es gab ja auch Spieler, die von Bobic kamen und auf der Bank gesessen haben. Aber man muss manchmal schon mal ein bisschen rekapitulieren und sich zumindest dann ja nochmal dessen wahr werden, dass wir halt eben noch keinen kompletten Kaderumbruch haben. Wir haben zwar dauernd Umbrüche gehabt, aber der von Bobic, der läuft jetzt erst den 13. Spieltag.
Genau, ja, genau, definitiv. Und das wird ja weitergehen. Also ich bin sehr gespannt, was im Winter passiert, was er da geplant hat. Aber der Kader befindet sich im Umbruch und dieser Umbruch, der dauert noch. Der dauert auch noch an, definitiv.
Aber es ist teilweise schon schwer zu ertragen. Weil, ich meine, so ein tolles Spiel haben wir auch nicht gesehen. Aber da kommen wir noch zu. Reicht für Union, stimmt, oder?
Von mir aus gerne, ja.
Ja, okay. Ja. Dann würde ich nämlich auch schon gerne ja noch zu was anderem kommen. Bereits am Freitag hatte ich die Möglichkeit, mich recht ausführlich mit dem André in Berlin über 1892 Hilft zu unterhalten. Und das ist dann auch tatsächlich ein recht langer Beitrag geworden. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Das hat auch ein bisschen was mit Würdigung des Engagements zu tun, wo sich da wirklich ganz viel Herthane hervortun. Und in diesem Sinne würde ich den Beitrag jetzt einfach mal einspielen und danach reden wir beide weiter über das Spiel gegen Augsburg.
Ja, gerne.
Und Band ab. Hi André, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, um dich vorzustellen und 1892 Hilft etwas vorzustellen. Ich freue mich und ich weiß das sehr zu schätzen.
Und ich weiß zu schätzen, dass ich bei dir sein darf, Bremchen. Hallo.
Ah, Lob am Anfang ist immer gut, ja. Pass auf, lass uns ganz einfach anfangen. Vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen. Ich frage ja auch immer das bisschen das Gleiche. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Vielleicht kannst du ja da ein bisschen was zu dir erzählen.
Also ich bin André, komme aus Berlin, bin in Berlin geboren, im schönen Reinickendorf und habe auch Jugend in Zehlendorf verbracht. Ja, ich bin 78 geboren, habe also noch so ein bisschen Ost-West-Zeit mitgekriegt bin in der Berliner Zeit, als die Mauer noch stand, zu Hertha gegangen und ja, bin da im West-Berlin als Steppke aufgewachsen.
Wie kam der Kontakt zu Hertha? Also ich meine, hast du dich einfach für Fußball interessiert? Irgendjemand aus der Familie, jemand mitgenommen oder?
Mein bester Freund, also auch heute noch bester Freund und Grundschulfreund, hat mich mal mitgenommen irgendwann in den 80er Jahren. Ich weiß immer gar nicht genau, wann das war, 85, 87 und was in dem Dreh, beim Spiel gegen Union Solingen. Und ich dachte eigentlich, also er hat auch selber bei Hertha gespielt in der Jugend damals. Damals war das noch alles ganz anders und er hat da selber gespielt in der D-Jugend, glaube ich, und dachte, wir gehen zum Spiel von ihm. Und auf einmal stand ich im Olympiastadion. Aber es war, glaube ich, nicht so voll. Es waren so 3.000, 5.000 Fans oder so im Olympiastadion, damals noch mit dem alten Dach. Und ich glaube, die Fankurve war noch im Block O, wenn ich mich richtig erinnere. Und irgendwie war es ein Unentschieden und es fiel aber auch ein Hertha-Tor. Und ich habe meine erste Bierdusche abgekriegt irgendwie im Block. Und ja, seitdem war ich Hertha-Fan. Also, und mein bester Freund halt auch und hat mich damit infiziert. Und dann bin ich halt irgendwann ab und zu, wie die Eltern mal zum Fußball gegangen sind, zum Fußball gegangen halt. Und dann ab der Mitte, Anfang der 90er, Mitte der 90er in der zweiten Liga regelmäßig auch alleine, als ich irgendwie so, glaube 13, 14, 15 war.
Okay, selbst da war ja nicht die größte Zeit von Hertha BSC.
Ja, also ich Also ich kenne ja noch Leute, wir kennen ja noch einige, die noch länger dabei sind, Poststadion und so weiter. Das ist noch ganz lange her, dritte Liga. Aber ich war in der zweiten Liga dabei. Meine ersten Namen waren Theo Gries und Mike Lünzmann und Walter Junghans und so. Und aus der Zeit komme ich.
Lass uns mal zu 1892 Hilft kommen, ganz unumwunden. Wir haben uns so viel aufgeschrieben, so viele Stichworte, wir haben echt noch was vor, wenn wir halbwegs in der Zeit bleiben wollen. Ich kann dir gleich sagen, ich finde das, was ihr da macht, wirklich großartig und habe echt großen Respekt vor allen, die da wöchentlich vor allem jetzt mit dem Suppenbus durch die Stadt fahren. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass es 1892 Hilft überhaupt gibt?
Klar, gerne. Da hast du dir aber auch den richtigen ausgesucht. Ich rede ja gerne viel und verzettel mich. Bitte tu das. Also die Frage, wie haben wir mit 1892 Hilft angefangen, fängt eigentlich mit 1892 Liter Wasser an, wo wir damals mit Remy im Sommer Wasser verteilt haben. Und daraus sich eine Gruppe gebildet hat, also viele von der AKJ und ein paar aus der Hertha-Landschaft, aus der Hertha-Familie, die dann gesagt haben, ey, das könnten wir doch weitermachen. Vor allen Dingen der Jens und ich, wir beide haben uns dann mal getroffen und überlegt, ob wir daraus nicht noch mehr machen wollen, als, ich frag mal, in Anführungsstrichen nur im Sommer Wasser zu verteilen, und haben dann gesagt, lass uns doch einmal im Monat in der Stadt Suppe verteilen. Wir kochen und dann fahren wir los und verteilen das Essen. Und
habt ihr das selber gekocht dann? Wer hat das dann gemacht?
Also die Idee war tatsächlich mal, das selber zu kochen. Ganz entstanden, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, ist es mal aus einem Jugendprojekt in Neukölln. Und dann kam aber Corona, das wurde unterbrochen mit den Jugendlichen. Ich selber komme ja aus der Jugendhilfelandschaft. Ich arbeite beim Stadtteilzentrum Steglitz und hatte das halt mal mit Jugendlichen gemacht. Dann kam Corona und die Zeit mit dem Wasser und den Hertha-Fans, und dann lag es nahe, das auch irgendwie zu verbinden und zu verschmelzen. Und dadurch ist dann entstanden, dass wir das in der Hertha-Familie machen. Wollten erst kochen, aber durch Corona war dieses Zusammensein quasi nicht möglich. Dann haben wir einen Tipp bekommen und eine Catering-Küche am Westhafen, 40 Seconds, die kochen jetzt für uns ein- bis zweimal die Woche mittlerweile. Und das so um die 80 bis 150, manchmal im Sommer 200 Portionen, die wir dann in der Stadt verteilen.
Mhm. Auch die Idee von 1892 Liter Wasser habt ihr aber im Prinzip ja auch nochmal dann ins nächste Jahr mitgenommen. Volle Pulle Hertha war, glaube ich, das Motto. Sprich, das Besondere war, glaube ich, dass ihr Obdachlosen Flaschen gebt und nicht immer wieder neue einzelne Getränke, die sie dann teilweise die alten Wasserflaschen wegschmeißen müssen oder eben zur Müllvermeidung. Und sie können die Wasserflaschen auffüllen. Habe ich das gut zusammengefasst oder habe ich dir jetzt deinen Text geklaut?
So ein bisschen. Aber inhaltlich war es absolut richtig. Also wir merken ja bei unseren Projekten, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen, was hat gut funktioniert und so weiter, und entwickeln uns dann weiter. Und Volle Pulle Hertha ist quasi eine Weiterentwicklung, nicht ganz so viele Plastikflaschen in der Stadt zu verteilen. Dann ist auch nochmal Pfand immer das Thema. Wenn wir da ein paar tausend Flaschen Wasser verteilen, sind das auch ein paar tausend Flaschen mit Pfand. Und im ersten Jahr, wir waren ja ganz überrascht, wie viel Geld wir zusammengesammelt haben, um Flaschen zu verteilen, und haben gesagt, wir verteilen den Pfand mit. Wollen ja die Flaschen nicht zurückhaben, das wäre ja auch irgendwie Blödsinn. Und teilweise haben wir zwei Flaschen verteilt oder drei, haben dann bei dem ein oder anderen Obdachlosen gemerkt, dass er das Pfand haben wollte und das Wasser weggekippt hat. Das war aber wirklich, weiß nicht, 1% von allen. Wir wollten aber auch nie pfandfreie Flaschen holen, um jetzt nicht so Pfandmüll zu verursachen. Und da haben wir uns weiterentwickelt und haben halt Aluminiumflaschen geholt. Und dann gibt es das Projekt Refill Deutschland. Die haben Wasserfüllstationen aufgelistet, Kneipen und so weiter. Da haben wir einen QR-Code auf die Flasche geklebt und jeder kann sich damit quasi die nächste Auffüllstation ganz schnell selber suchen. Also eine Weiterentwicklung, ja.
Also das fällt mir sowieso bei euren Aktionen oder bei dem, was ihr plant und wie ihr es plant, total positiv auf. Wir kommen nachher bei den Schlafsäcken nochmal dazu, dass ihr eigentlich verschiedene Komponenten versucht zu kombinieren. Also sehr, wie ich finde, auch sehr clever. Die Kombination aus Helfen, aus effizient helfen, vielleicht noch aus Geld sparen. Gerade, ich meine, wenn die sich irgendwo Wasser selber irgendwo auffüllen können, das spart ja auch dann Geld und Aufwand, das Wasser zu verteilen. Und ja, wenn euch andere da helfen und dieses Wasser dann spenden, hilft das ja noch auch. Ich habe hier noch als Stichwort, aber das würde ich nur kurz machen, falls es geht, warme Weihnachten und Hostels for Homeless. Ich weiß nicht, ob das im Moment akut ist, aber ich weiß, dass es letzten Winter akut war. Da helfen wir mal auf die Sprünge.
Genau, letztes Jahr haben wir das gemacht. In diesem Jahr werden wir das nicht machen, weil da standen wir auch irgendwie immer so mit einem Bein ein bisschen im Gericht sozusagen. Weil wir im letzten Jahr, als die Corona-Phase so krass war, dass die Massenunterkünfte schließen mussten und die Leute nicht mehr in den Einrichtungen Schutz gefunden haben, haben wir halt gesagt, wir hatten noch ein bisschen Geld über. Komm, lass uns die Leute ins Hostel bringen. Und Haben zusammen mit Karuna, war das, die Leute ins Hostel gebracht und sie dort gelassen. Aber wir haben sie ja dort nicht betreut. Und jetzt lass mal einen dort irgendwie die Zigarette ins Bett fallen, das Zimmer brennt ab, dann entsteht da Millionenschaden. Und die Zimmer sind ja auf unseren Namen gebucht. Von daher, das war ein bisschen problematisch, haben wir im letzten Jahr aber gemacht, weil es einfach keine andere Wahl gab. Was ich aber mindestens genauso beeindruckend finde, ist, wie die Unterstützung der Hertha-Fans, Hertha-Familie da war, die alle da innerhalb von Stunden irgendwie, ich weiß nicht, waren mehrere 1.000 Euro, 8.000 Euro, 7.000 Euro oder was im letzten Jahr da gespendet hat, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Das war schon grandios. Und angefangen hat es mit Warme Weihnachten, wo wir eigentlich nur ein paar Leuten von der Straße für 3 Tage ins Hostel bringen wollten. Von der Sammelaktion hatten wir so viel, dass wir dann später noch die Kälteaktion machen konnten, wo das so 15 Grad minus waren oder so. Dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Die Kältehilfeeinrichtungen sind wieder so weit offen und präpariert, dass wir das in der Form hoffentlich nicht nochmal machen müssen, aber wir kriegen mit, dass gerade wieder ganz, ganz viele Schlafsäcke gebraucht werden. Und aber ich glaube, dazu wolltest du später kommen.
Ja, das habe ich mir für später notiert. Ich würde ganz gerne, falls es geht, nochmal vorher so ein bisschen auf die handelnden Personen kommen. Also auch wenn ich jetzt mit dir spreche, du vertrittst ja, und das war dir auch selber wichtig, das weiß ich, das hast du mir vorher schon gesagt, du vertrittst in erster Linie alle, die helfen und mitorganisieren. Und alle, die hinter 1892 hilft, stehen. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt alle nennen kannst, aber wie viele Leute seid ihr denn? Oder gibt es so eine Art harter Kern?
Also ich glaube, es sind zu viele. Wir sind also jetzt, ja. wir haben so mehrere Gruppen.
Egal, was du antwortest, du wirst immer einen vergessen und der ist jetzt mit dir böse. Pass auf, so wird's kommen.
Ich hoffe und ich glaube nicht, aber wir werden es sehen. Wir sind bei der Ehrenamtsgruppe bei Telegram, sind wir jetzt, ich glaube, über 30 Leute. Und wow. Wir sind ja mittlerweile dabei, also die aktiv in verschiedenen Unter-AGs sozusagen dabei sind. Also zum Beispiel in der AG Suppenbus oder in AG Schlafsack-Tauschaktion, in AG Berliner Straßencup und die ganzen Projekte, die wir machen. Wir haben jetzt, na, ganz neu, ich bin da ganz stolz drauf, einen Flyer, wo all diese Projekte drinstehen. Den kann man auf unserer Webseite sehen, 1892hilft.de, und da steht alles drin. Aber du hattest ja gefragt, wer eigentlich steckt hinter diesem Projekt, und ich bin da ganz stolz drauf, dass das wirklich so viele geworden sind, die Stück für Stück dazu kamen. Und ein paar möchte ich namentlich nennen, aber alle werde ich jetzt nicht. Also das sind Jens und Johanna, mit denen ich das zusammen gegründet habe, genauso wie Sarah und Carla, die da sehr, sehr viel Engagement zeigen und lange dabei sind, aber auch Philipp, Robert und ich hoffe, jetzt fängt es schon an, dass ich da jetzt aus der Schnelligkeit hier keinen vergessen habe. Also am Anfang waren auch noch Melina dabei, die macht jetzt eine Ausbildung zum Sanitäterin und Carola ist dabei und so weiter und so fort.
Also macht dir keinen Stress, ich merke schon, du wirst sie nicht alle nennen können, nicht alle 30, und ich denke, die sind auch nicht böse. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass du es nicht alleine machst.
Genau, alle sind da sehr, sehr beteiligt und haben unterschiedliche Aufgaben übernommen, ob sie sich um Lager kümmern, um Social Media, um Akquise. Also hört sich jetzt alles so technisch oder so projektmäßig an, aber wir versuchen das schon möglichst professionell und strukturell und nachhaltig so zu machen, dass wir nicht nur für eine Eintagsfliege sind, sondern dass wir für längere Zeit da sind. Also wir haben jetzt auch einen Verein gegründet, sind dabei, einen Verein zu gründen, und wollen da die Gemeinnützigkeit, beziehungsweise die haben wir eigentlich schon vom Finanzamt zugesprochen bekommen. Jetzt sind wir dabei, das beim Amtsgericht eintragen zu lassen, ins Vereinsregister. Und das machen wir, um auch mit den Spenden und den ganzen Geldern und so weiter professionell umzugehen, mit einer Buchhaltung und Transparenz, sodass das alles nachvollziehbar ist, was wir da machen.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig.
Ja. Eine Sache noch, würde ich sagen, also was mir auch noch wichtig ist, das machen alle ehrenamtlich. Alle Gelder, die wir da bekommen, die wir irgendwo gespendet bekommen für das Projekt, fließen 1:1 in die Inhalte, in die Sachmittel oder so, das, was wir brauchen auf der Straße. Keiner kriegt davon irgendwie ein Gehalt oder irgendwie, wie sagt man, Spesen oder irgendwas ausbezahlt. Null, sondern das ist alles
Ehrenamt. Wenn das alle Ehrenamt machen. Ja. Ja. Würde ich das auch erwarten. Sag mal, ich kann mich noch ganz gut erinnern, du hattest eben die AKJ erwähnt, also die Axel-Kruse-Jugend. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit dem Markus gesprochen hatte und ihn fragte, ob es ja so sinngemäß, ob ihm das eigentlich auch was gibt, da zu helfen. Weil ich irgendwie dachte, so, wenn man selber hilft, dass man sich auch gut fühlt, nicht nur damit man sich gut fühlt, aber eben so als Nebeneffekt. Und seine Antwort damals, die ist mir nicht nur nahegegangen, die hat mich auch überrascht. Er hat nämlich damals gesagt, es war ganz anders. Ihm fiel das extrem schwer, sich damit auseinanderzusetzen, unter welchen Verhältnissen teilweise Leute leben. Denn den Obdachlosen, seien wir mal ehrlich, im Alltag, du guckst ja eher weg als hin. Und jetzt gehst du hin und musst dich damit auseinandersetzen, wie Leute im Alltag leben. Und ihm ging das ziemlich an die Nieren. Das ist gar nicht so einfach, jetzt als Helfer sich auch damit konfrontiert zu sehen. Ich glaube, dir fällt das einfacher. Wie ist es denn bei den anderen, die das ja nicht teilweise beruflich machen oder eine berufliche Prägung haben?
Ja, also ich habe tatsächlich schon vorher in einer Stadtmission gearbeitet und ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Dadurch, dass ich einen pädagogischen Background habe, glaube ich, dass ich auch die Leute, die jetzt zu uns kommen und da mitmachen, versuche, einen kleinen Handlungsfaden quasi vorher schon mitzugeben, auch ein bisschen auf Sicherheit bedacht, weil auch das ist an verschiedenen Orten in Berlin manchmal ganz wichtig, ob du am Kotti bist und da ein paar Junkies um dich rum hast, ohne das jetzt werten zu wollen. Die leben alle in ihrer Lebenswirklichkeit und die ist einmal rauer oder nicht rauer und das prallt dann manchmal mit den Realitäten zusammen, die so Leute, die jetzt helfen, da mitbringen. Absolut. Aber es ist auch spannend, dass genau das passiert und wichtig, glaube ich, auch, dass genau das passiert, dass man in die Lebenswirklichkeiten der anderen da auch mal für einen Moment zumindest irgendwie eintaucht. Gestern waren wir wieder draußen mit dem Suppenbus und haben um 22 Uhr noch viel Suppe gehabt und dachten, ja okay, eigentlich jetzt ist keiner mehr draußen, ist kalt, macht keinen Sinn, lass uns reinfahren. Dachten dann aber, wir fahren nochmal an Leo und gucken, da ist so ein Platz, wo auch mal immer so ein paar Junkies sind, vielleicht sind ja noch welche da. Dann sind wir da irgendwie um 22 Uhr rangefahren und dann waren da nochmal 20 Leute und die haben sich so gefreut, dass wir dann doch nochmal da waren und denen nochmal warmes Essen gegeben haben und so eine, ich nenne das immer Astronautennahrung, der Knut hat uns mal so ein paar Dinger da vorbeigebracht, so eine Krankenhausnahrung, die fast so eine Mahlzeit ersetzt, ja, und wenn die dann kriegen und sich da freuen, dass sie da noch am Abend doch nochmal was Festes und Brötchen, einfache Brötchen, aber die freuen sich darüber und natürlich haben die ganz andere Probleme, die sind auf der Suche da nach dem nächsten Schuss und nach dem nächsten irgendwie und so, aber die kriegen in dem Moment von uns mal was zu essen, haben für die nächsten 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht zumindest erstmal das Problem Hunger weg. Und das ist ja eine Gruppe. Und dann gibt es noch andere Gruppen auf den Straßen, die jetzt nicht Junkies sind oder so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Lebensrealitäten. Und das ist so ein kleiner Clash, der da stattfindet, wo die Leute, die mit uns mitfahren, der eine oder die andere mehr oder weniger, sich mit auseinandersetzen muss, wo ich versuche, das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, zu moderieren, so ein bisschen auch zu gucken, wie reagieren die da drauf. Und ich habe auch ein bisschen meine eigene Art. Die meisten, die mich kennen, wissen das. Und versuche da mit einer gewissen Berliner Schnauze, aber auch einer gewissen Herzlichkeit irgendwie, zum Beispiel bei der Suppenbustour, zu unterstützen.
Wir haben uns noch so viele Notizen gemacht. Wir werden nicht alles durchnehmen können. Ich hoffe, du bist einverstanden. Ich weiß, der Berliner Straßencup liegt dir am Herzen. Den habt ihr letztes Jahr gemacht. Den werdet ihr wieder machen. Club der alten Damen, da habt ihr auch noch was vor. Der Suppenbuslauf läuft weiter. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir es ein bisschen verkürzen nochmal auf das Schlafsack-Tauschprojekt?
Absolut.
Okay,
absolut.
Dann ja, vorher ja, gerne. Auch nochmal eine kurze Frage. Ich meine, ihr seid Hertha-Fans? Die Obdachlosen, die da sind, wie reagieren die eigentlich auf euch? Habt ihr eigentlich unter denen auch mal Hertha-Fans gehabt? Ist es für die nicht komisch, dass da Hertha ankommt? Denn ihr kriegt eine große Unterstützung von Hertha BSC. Ihr habt einen Wagen, von dem mit ihr mir durch die Stadt fahrt. Man sieht es euch an, dass ihr von Hertha kommt. Das ist ja eigentlich ungewohnt. Und wahrscheinlich haben die am Anfang erst mal gedacht, wer ist das dann? Gab es da eigentlich auch Hertha-Momente, auch mit den Obdachlosen?
Also ich würde da mal Fußballmomente sagen. Also okay. Es gibt natürlich die Momente, wir haben einige Herthaner auf der Straße getroffen und bei einem ging es mir auch ganz nah, der wurde eine Zeit lang gesucht und da haben sich Leute bei uns via Facebook gemeldet und ob wir einen Aufruf starten können, aber damit sind wir immer sehr vorsichtig, weil die Frage auch immer ist, wer will überhaupt gesucht und gefunden werden und so, aber der wurde dann jetzt auch gefunden und hat sich bei uns nochmal gemeldet und so und den versuche ich eigentlich so ein bisschen dazu zu motivieren, bei uns auch mitzumachen, vielleicht ein Teil davon zu werden, weil auch Erfahrung von der Straße bei uns mit reinzubringen, ist ja auch immer eine, das sind die echten Experten, die es erlebt haben. Ja. Mhm. So, aber es gibt auch die Momente, wo du dann irgendwo stehst und von Unionern einfach nur provoziert wurdest. Also ich will gar keinen Union-Clash aufmachen hier, so, aber wo du provoziert wurdest also wir sind ja donnerstags unterwegs und da sind ja die Roten bei uns jetzt immer traditionell im Olympiastadion und dann fahren die ja durch die Stadt und dann treffen wir sie an verschiedenen Orten in der Stadt wieder. Auch da haben wir durchaus Positives mal erlebt, also Zuspruch, aber halt auch manchmal Provokation. Und von den Hertha-Fans,
dass wir besonders blöd und unpassend dann. Also
auf, ja, denke ich, ist eigentlich fast immer unpassend. Ich meine, wir hatten ja mal eine Freundschaft, von daher, und ich komme aus einer Zeit, wo wir das noch über die Mauer skandiert haben, aber zurück zu den Hertha-Momenten. Also am Anfang war das natürlich sehr hilfreich und auch für uns irgendwie toll, tatsächlich so ein bisschen, ich meine, letztlich sind wir Hertha-Fans und auf einmal saß ich in dem blauen Hertha-Fanbetreuungsbus und bin durch die Stadt gefahren und die haben uns den Bus gegeben und wir durften das nutzen und dann wurden wir gefragt, ob wir von Hertha sind, dann haben wir immer gesagt, nee, wir sind Hertha-Fans, aber unser Verein unterstützt das und bis heute, ich kann über Donato, Theresa von der Fanbetreuung und von Hertha Soziales oder über Andreas zum Beispiel oder Sandra, kann ich nur Gutes berichten, wenn wir eine Frage hatten, haben sie uns geholfen, unterstützt. Aber so viele andere auch. Also ohne die ganzen Unterstützer, die uns die Brötchen umsonst geben, die uns das Wasser umsonst geben, die uns Fahrzeuge, Benzin und so weiter, hätte es ja auch nicht funktioniert. Ja,
auch hier hast du das gleiche Problem wie vorhin, du wirst wieder nicht alle nennen können.
Deswegen fange ich, glaube ich, jetzt erstmal auch gar nicht weiter an. Wir haben eine Broschüre, also es hört sich jetzt so nach Werbung an, aber da stehen so ein paar drin, denen wir danken. Da kann man, glaube ich, reinschauen. Vielleicht nur meinem Chef mal danken vom Stadtteilzentrum Steglitz, der auch selber Herthaner ist. Wie gesagt, ich mache ja so Jugendsozialarbeit, Fair Kick besser und Fußballturniere. Du hast den Berliner Straßencup angesprochen, das sind so ein bisschen mein Herzensding. Und der lässt mich aber auch so eine Projekte öfter machen. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo ich dann oft Indoor-Projekte gar nicht machen kann in meiner normalen Arbeit, lässt er mich so eine anderen Projekte machen und das ist, denke ich, auch nochmal eine ganze Menge wert. Und meine beiden Chefs, der Christopher und der Thomas, ihr seid die besten Chefs. Dankeschön.
Uch, der Gruß kommt an. Auf jeden Fall. Kriegst du es so in 2-3 Minuten hin, Schlafsack-Tauschprojekt, noch was zu sagen?
Ich gebe mir die größte Mühe.
Ich weiß.
Ja, also nee, ist ja, muss ja sein. Also, wir wollen zusammen mit der Berliner Obdachlosenhilfe dieses Projekt starten. Ist so ein bisschen Try and Error. Wir starten das jetzt einfach. Wir haben 100 Schlafsäcke gesammelt und natürlich haben wir sie auch bekommen, weil wir aufgerufen haben und die Hertha-Fans gespendet haben. Und diese wollen wir aber nicht wie in den letzten Jahren einfach in der Stadt verteilen und nach 2 Wochen liegen die wieder in der Ecke und sind dreckig, sondern wir versuchen da auch nachhaltiger aus den Erfahrungen zu lernen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mit den Obdachlosen und Wohnungslosen, die wir schon kennen, die schon ein bisschen eine Bindung aufgebaut haben, das hinzukriegen, dass wir alle 2 Wochen diesen Schlafsack wechseln. Und sie kriegen von uns einen sauberen und ihren gebrauchten bringen wir in eine Wäscherei. Da arbeiten wir mit der Textilreinigerinnung jetzt zusammen. Hertha versucht auch irgendwie über seine Kanäle, Vivantes oder so, irgendwie an Waschmöglichkeiten zu kommen, wo sie hygienisch einwandfrei gereinigt werden können, weil zu Hause Waschmaschine mit eventuell Schlafsäcken, die nicht zu 100% bewusst krankheitsfrei sein können teilweise, müssen wir da die Nummer sicher gehen und hygienisch einwandfrei arbeiten. Deswegen müssen wir gucken, dass wir chemisch reinigen oder Krankenhauswäsche reinnutzen oder sowas. Und da sind wir aber gerade dran. Und wir haben eine Förderung gekriegt. Mir fällt jetzt der Fördergeber leider nicht ein, aber die Berliner Obdachlosenhilfe hat die Förderung organisiert. So machen wir jetzt 500 Schlafsackwäschen bis Anfang April. Geht das Projekt und versuchen als Pilotprojekt auszuarbeiten. Mal sehen, was wir da lernen, was wir verbessern können, aber das ist so unser nächstes großes Ding. Und eine Sache habe ich aber noch, die mir noch ganz wichtig wäre, Weihnachtspakete für dieses Jahr. Also morgen sind wir ja bei Hertha Wärmt und auf dem Olympiastadion, vom Olympiastadion, vom Spiel gegen Augsburg und sammeln Klamotten. Und dann ist die nächste Sache, dass wir Weihnachtspakete, also ich glaube besser bekannt als Weihnachten im Schuhkarton, machen. Und zwar freuen wir uns, letztes Jahr waren das über 200 Pakete, die uns erreicht haben, wo wir Schuhkartons gefüllt mit Socken, Handschuhen, Schals, Powerbank, vielleicht ein Gutschein von einer Drogerie oder so und sehr, sehr gerne einen kleinen persönlichen Gruß auf einer Karte zusammengepackt an die Hertha Geschäftsstelle gesendet bekommen haben. Und dann auf der Straße ein paar Tage vor Heiligabend verteilt haben. Und das würden wir gerne dieses Jahr wieder machen. In den nächsten Tagen starten wir dazu auch wieder den Aufruf. Genau, und jetzt habe ich hoffentlich
ja, jetzt, nicht zu jetzt viel. Habe ich dich ordentlich gehetzt, oder?
Ich wollte das jetzt noch unterbringen. Das,
hast du gut geschafft. Ich hoffe, ich habe dich danke. Nicht zu sehr getriezt. Danke erstmal für das Zusammenfassen. Ich habe jetzt hier noch so einen letzten Punkt, eigentlich vier, aber ich glaube, davon haben wir einen Teil sowieso schon angesprochen. Wie und wo man euch erreichen kann, ich werde verschiedene Links zu euren Aktionen und zu eurer Homepage oder zu euren Homepage, also da, wo ihr dann in sozialen Medien vertreten seid, mit an diese Folge ranhängen. Damit, denke ich mal, kann man euch erstmal erreichen. Ich würde es mal ganz gerne komprimieren auf eine Frage, wieder mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn es geht. Wer euch helfen will, was kann er tun?
Also erstmal am besten immer sich bei uns melden. Wir sind entweder über die Telefonnummer, die im Internet steht, telefonisch nachmittags erreichbar oder per E-Mail, WhatsApp und die ganzen Messenger die Frage einfach stellen. Wir sind auf Social Media überall erreichbar. Einfach die Frage stellen. Wie kann man uns helfen? Konkret haben wir jetzt erstmal genug Mittel, um die Sachen, die wir erledigen wollen, was bei uns auf der Agenda steht, zu erledigen. Von daher, wir haben ja letzte Woche, kam ja diese Derby-Spende noch oben rein und die war ja unfassbar.
Großartige Sache übrigens.
Danke auch da an Tommy von Big City Club. Und damit wollen wir jetzt Weihnachtswünsche erfüllen von Obdachlosen, also egal ob von der Straße oder alleinerziehenden Kinder, alleinerziehender Eltern und so weiter. Bevor ich mich jetzt verquatsche, wie könnt ihr uns helfen? Also so wie es jetzt ist, ist es wunderbar. Wenn wir Bedarf haben, haben wir den angemeldet. Ihr habt das auf Social Media, denke ich, dann mitbekommen und uns da immer super unterstützt. Aktuell jetzt würde ich nicht aufrufen wollen zu irgendeiner Spende oder so, weil wir wollen auch nur das, was wirklich am Bedarf ist, haben und da jetzt Geld auf dem Konto irgendwo anzuhorten, das wäre gar nicht unsere Absicht.
Pass auf, du hast es ja im Prinzip gesagt, erstmal melden und fragen, das kann sich ja auch mal spontan bei euch ändern, was ihr denn gerade vielleicht individuell braucht und ich glaube, Leute, die euch bei den Suppentouren helfen, die können sich immer melden, richtig?
Genau, also aktive Hilfe, genau, danke, dass du es sagst. Aktive Hilfe ist immer möglich, im Suppenbus zum Beispiel, da meldet ihr euch bei uns. Eine kurze Anmeldung, eine Kurzvorstellung, so dass man weiß, wer da auf der anderen Seite ist. Dann kriegt ihr einen Link zu einem Tool, wo man sich für die Suppentouren anmelden kann. Dann fahrt ihr mal mit, lernt das kennen, und dann gucken wir, ob euch das passt oder ob es dann einfach mal eine einmalige. Wir hatten noch einige bei, die einmal dabei waren, und dann lieber gerne bei anderen Sachen helfen wollen.
Aber ausprobieren ist ja nicht verboten. Man kann ja ruhig gucken, was zu einem passt und was nicht.
Absolut, absolut. Also sehr gerne ausprobieren. Oder halt Wir hatten dann auch jemanden, der jetzt im Lager arbeitet oder in verschiedenen anderen Bereichen arbeitet und sich da einbringt, weil er sie sagt, also es ist auch ein Zeitthema, gar nicht mal so, dass jetzt die Tour nicht gefallen
Zeit
hat oder so.
Zeit ist ein gutes Stichwort.
Sondern unsere Tour geht halt los um 15.30 Uhr und endet irgendwie um 22, 23 Uhr und für arbeitende Menschen ist das oft sehr schwierig. Also die kommen nicht mehr wieder, weil sie das blöd finden, was wir machen, sondern weil sie es zeitlich oft nicht hinkriegen.
Ja, gut, bis du zu Hause bist, wird es halt spät. Du, wir haben es durch. Jetzt haben wir es zum Schluss ein bisschen durchgepaukt. Naja, 3,5 Minuten sind wir drüber, aber das ist schon in Ordnung. Das passt dann auch. Ich bedanke mich wahnsinnig bei dir.
War mein erster Podcast. Danke dafür. Und immer sehr gerne wieder.
Ja, Podcast kannst du auf jeden Fall. Also, aber lass uns gar nicht ausführen. Ich danke dir, das war's auch schon. Und ich mach's ganz kurz. Hahohe nach Berlin.
Hahohe nach Nähe von Frankfurt, glaube ich, oder?
Ja, nach Hessen kannst du auch sagen.
Nach Hessen. Hahohe nach Hessen. Okay. Bis dann. Ciao. Jo.
So, da sind wir wieder. Jo. Und von mir aus nochmal ganz viele Grüße an den André. Ich habe mich gestern schon bei ihm bedankt, aber das tue ich heute nochmal. Ach, da habe ich das eigentlich erwähnt eben. Wir haben den Beitrag gestern aufgenommen. Das heißt, wenn er von morgen spricht, dann meint er den Samstag. Ich weiß nicht, ob ich das eben so deutlich gesagt habe, aber das würde ich ganz gerne nochmal nachholen. Also wie gesagt, der wusste von dem Spiel und von dem Ausgang gegen Augsburg noch nichts. Ist vielleicht auch ganz gut. Wahrscheinlich hätte er sich auch geärgert. Also, ja, wahrscheinlich sogar. Ja, dann lass uns zu dem Spiel kommen, über das wir eigentlich gar nicht reden wollen. Das habe ich auch schon mehr als einmal hier gesagt.
Genau.
Ich finde ja, dass man kann sich jetzt über den Verlauf des Spiels aufregen und ärgern, aber wenn ich jetzt mal so anfange mit der Aufstellung, was sich geändert hat und wie die Spieler gespielt haben, die neu dazukamen, also Schwolo war mit dabei, Stark, Torunariga, Plattenhardt, Pekarik, Askasibar, Serdar, Mittelstädt, Richter, Eckelenkamp und Belfodil. Belfodil kam für, muss ich mal kurz überlegen, für Piontek.
Genau.
Und ich finde, wir hatten es eben schon erwähnt, der hat das gut gemacht. Ich will nicht zu viel vorgreifen, aber war für mich eine Belebung. Also man könnte ja jetzt sagen, ja, Dardai und wieder 1-1 und wir macht alles falsch, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das aufstellungsmäßig heute ein Fehlgriff war.
Nee, also ich hatte bei Belfodil jetzt eigentlich die ganze Saison bisher immer so, dachte immer so, naja, hat zwar ein paar Ansätze, aber reicht das, um ihn wirklich von Anfang an zu bringen? Und war heute positiv überrascht, muss ich sagen. Also ja, Der hatte seine Chancen, er hat den Ball gehalten. Also ich fand, der hat echt einen guten Eindruck hinterlassen.
Auch der nächste Wechsel, das war Toussaint und Askasibar. Askasibar heute wieder kämpferisch gute Leistung, hat mir auch deutlich besser gefallen. Wie Toussaint, jetzt muss man natürlich aufpassen, die hatten unterschiedlich starke Gegner. Aber auf jeden Fall ein Spieler, der heute mit Sicherheit nicht der schlechteste war auf dem Platz. Vielmehr eher positiv auf.
Ja, geht mir auch so. Also Askasibar, die übliche Rolle im Mittelfeld hat er wieder gut ausgefüllt. Ballgewinne auch verteilt. Gut, da jetzt den letzten Pass im Angriffsdrittel, aber das kann man jetzt von ihm auch nicht wirklich erwarten, denke ich, bei als Sechser.
Ah, überrascht, habe dann aber erst spät mitbekommen, dass Martin Dardai sich wohl irgendwie ein bisschen angeschlagen war aus dem Warmmachen. Und deswegen Torunariga für ihn spielte. Und auch bei Torunariga, der hat ja lange nicht gespielt, der war ja angeschlagen, dann hat er einige Einsätze nicht gehabt. Für mich heute auch wieder, also okay, war jetzt keine Absicht wahrscheinlich, wenn Dardai angeschlagen war, aber er hat ihn mehr als gut vertreten und zuletzt war Dardai gerade seit seiner Verletzung auch nicht mehr so stark. Also das waren eigentlich jetzt drei Wechsel und jeder Wechsel, fand ich, war ein guter Wechsel, ob jetzt nun gewollt oder nicht. Trotzdem, es ging aus 1-1 durch Richter und eben der später Ausgleich von Gregoritsch. Ich habe mir nochmal die Statistik rausgesucht. Ich weiß nicht, ob dir die so viel hilft, aber ich habe sie trotzdem mal rausgeschrieben. versuche ich immer dann zu machen, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Die Laufleistung 122 Kilometer zu 119 für Augsburg. Ja, ist ein bisschen mehr, ist jetzt aber auch nicht, also pro Spieler ist das dann auch nicht mehr so gigantisch. Zweikämpfe 50, irgendwas zu 49% ist für mich marginal, ist für mich kein großer Unterschied. Bei den Schüssen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Sportschau hatte 10 zu 20 für Augsburg. Der Kicker 12 zu 80 für Augsburg. Mhm. Also da tatsächlich ein gewisser Vorteil, aber ja, ich finde das jetzt nicht eine Statistik, wo man sagt, da ist also ein Team eindeutig besser. Ich habe dann uns zur ersten Halbzeit nur 4 Punkte aufgeschrieben. Was hältst du von der ersten Halbzeit?
Also ich fand das jetzt keine schlechte Halbzeit von Hertha. Also man hätte sich natürlich noch mehr Offensive gewünscht. Augsburg ist gerade anfangs sind die relativ hoch angelaufen. Hertha kam selten mal durch. Belfodil hatte 2 Chancen, die nicht schlecht waren. Dann, ich finde so ab der Hälfte der ersten Halbzeit hatte dann Augsburg auch einige Chancen für sich. Und dann war dieses glückliche Tor halt relativ kurz vor der Halbzeit, das uns natürlich in die Karten gespielt hat. Also ich fand es keine schlechte Halbzeit. Man hätte sich vielleicht noch mehr Offensive erwartet, aber wir wissen, da ist gerade bei den Fans eigentlich immer vom Gefühl her Luft nach oben, was die Offensive von Hertha angeht. Also ich habe es jetzt so schlecht nicht gesehen.
Ja, ich weiß nicht. Für mich war das so eine erste Halbzeit. Ich merke das immer dann spätestens im Podcast, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich die Halbzeit greifen soll. Manchmal gibt es ja, du hast zwar schon erwähnt, es gab so unterschiedliche Phasen, die eine Mannschaft ein leichtes Übergewicht hatte und dann mal die andere. Aber insgesamt fand ich, dass das ja erstmal nicht wirklich für jemanden, der Fußball mag, ein schönes oder unterhaltsames Spiel war. Das plätscherte teilweise vor sich hin und wurde selten wirklich mal so zu Ende gespielt. Es gibt ja manchmal Spiele, wo du sagst, mein Gott, was für ein Hin und Her. Eine Torchance nach der anderen, spielerisch hervorragend zum Zungeschnalzen. Das war schon sehr biedere Kost, wie wir es oftmals von Hertha und Augsburg gewohnt sind. Was ich allerdings gut fand, war, dass natürlich insgesamt im Vergleich zum Union-Spiel ja, Hertha wirklich auch Chancen hatte. Du hattest ja die Belfodil genannt, in der 7. und in der 21. hat er sich da richtig schön durchgesetzt, leider immer mit einem guten Keeper und auch, ich werde Schwolo wahrscheinlich nachher nochmal loben, ich hatte mir nur eine Situation aufgeschrieben, in der 28. toll gehalten, ich weiß nicht, wer war denn das, Iago war das wohl, der da echt einen strammen Schuss aufs Tor gebracht hatte, der war gar nicht so einfach. Und da hat Schwolo echt auch eine tolle Parade gemacht. Dieses Tor durch Richter dann eigentlich, das war vielleicht ein bisschen erkämpft, vielleicht ein bisschen erzwungen, aber vor allem war es ein furchtbarer Fehler von Gummi, den ich übrigens gar nicht kannte. Ich habe immer verstanden, ja, ein Gummifehler. Ich so, was für ein Gummifehler? Bis ich habe dann Gummi mit MN.
Gummi, ja.
Schöner Abstauber, schön gemacht von Richter, aber hey, glückliches Tor.
Ja, na, auf jeden Fall. Ja, das ist so. Also, was man auch zu dem Spiel sagen muss, ist, dass ja die Augsburger sehr ersatzgeschwächt waren, was die Innenverteidigung angeht. Also, Gummi ist ja wohl auch Rechtsverteidiger. Und ich meine, die hatten 2 oder sogar 3 Ausfälle in der Innenverteidigung. Und der andere Innenverteidiger, mit dem Gummi zusammengespielt hat, ist wohl der Winter gewesen. Und der hatte auch sein Startelf-Debüt jetzt mit 20 bei Augsburg. Und ja, also das in dem Zusammenhang sehe ich das auch so, dass da Richter sich durchsetzen konnte und da das Tor gemacht hat, was natürlich einerseits ein großer Fehler war von Gummi. Andererseits muss man natürlich dann auch gierig sein und hinterher sein und den dann auch machen und den Fehler auch ausnutzen. Und das hat Richter natürlich super hingekriegt dagegen seinen ehemaligen Verein und Arbeitgeber. Genau.
Na, ich hatte ja damit gerechnet, dass Arne Meyer noch gegen Hertha trifft, wie es immer so ist. Ja, du kannst ja fast sagen, bei Hertha treffen immer die Ex-Spieler gegen Hertha. Und darauf hatte ich eigentlich noch gewartet. Ist nicht passiert, aber was passiert ist, vielleicht fasse ich das zu kurz oder mache ich es mir dazu einfach. Ich fand die zweite Halbzeit wesentlich interessanter, weil es meines Erachtens mehr Torchancen waren und weil einfach aus dieser Konstellation heraus das Hertha führt. Das gab, glaube ich, Hertha ein bisschen mehr Sicherheit. Der Ball ging ein bisschen sicherer durch die eigenen Reihen und Augsburg musste natürlich auch mehr kommen. Weiß nicht, ob das jetzt wieder zu kurz gefasst ist, aber gerade Mitte der zweiten Halbzeit hatte ich so ein Gefühl, dass sich wir hatten das eben schon erwähnt, dieses Leverkusen-Spiel eigentlich wiederholt. Wenn Hertha seine Konter mal ausspielt, machen die das 2-0 und dann werden wir Augsburg auch nicht mehr sehen. Und die Chancen dazu waren da. Wie Ekelenkamp hatte nochmal einen Außennetztreffer, dann gab es nochmal einen Schuss von Richter. Und was mir extrem schön gefallen hat in der 62., das war dann nochmal ja eine gefühlte Einzelleistung von Serdar, der sich da auch durchsetzt und dann, ja, weiß nicht aus welcher Entfernung, aber bestimmt 25 Meter mal abzieht. Und auch da wieder ein wacher Augsburger Keeper, aber da das wirkte so, als wenn Tor in der Luft liegt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, also es gab ja dann auch die zwei Abseits-Tore etwas später. Also das war so, dass es gab viel mehr Chancen von Hertha in der zweiten Hälfte. Sie hatten es natürlich auch leichter dann mit dem 1-0 im Rücken, definitiv. Und ich habe wirklich dann gezittert, als es diese riesen Dreifachchance war, das glaube ich für Augsburg gab.
Ja.
Und zwar war das zwischen den beiden Abseitstoren, meine ich.
Ja.
Da hatten die solche riesige Chancen da hintereinander. Und da dachte ich schon, nachdem, ich glaube, Jordan Torunariga hatte das erste Abseitstor gemacht. Ja. Und da dachte ich schon, Mist, jetzt rächt sich das. Und dann haben sie ihn aber doch nicht reingekriegt. Und hatte dann die Hoffnung, dass wir vielleicht mal das Glück auf unserer Seite haben, das Spielglück. Aber gut, das sah ja dann am Ende doch wieder anders aus.
Ja. Dieser Dreierchance, auch Schwolo wieder toll gehalten.
Genau.
Der letzte Schuss ging dann zwar drüber, aber die ersten beiden, die hat er richtig gut gehalten. Das zweite Abseitstor war von Jovetic. War es für dich Abseits?
Also ich hab's dann, die haben dann, glaube ich, nochmal die Linie gezogen. Da sah das aus wieder nach Fußspitze oder irgendwie, also so nach Zentimeterentscheidung definitiv. Ja, also wenn man das dann in der Einstellung sieht und dann guckt man da genau hin, dann bleiben einem da nicht mehr viele Argumente, wenn dann da irgendwie die Fußspitze noch vorguckt.
Also ich konnte jetzt im Fernsehen auch nicht sehen, was jetzt da wirklich eine Fehlentscheidung angezeigt hat. Eher im Gegenteil, es sah für mich, wenn auch knapp, nach Abseits aus und dann muss man das wohl schlucken. Ja. Ist ja auch nicht so weiter schlimm, Hertha war ja immer noch in Führung. Und irgendwann, also DJ ist nachher ja reingekommen und Selke und die haben dann in der 84. auch nochmal eine super Chance gehabt. DJ von links und Selke hält einen Fuß noch hin, aber geht knapp am Pfosten vorbei, das hätte es dann auch noch sein können. Und
ja,
dann war eigentlich das Spiel schon fast durch. Und jetzt weiß ich eben, was habe ich hier so schön notiert, die Emotionen kochten etwas hoch.
Oh ja.
Eigentlich macht Selke ja etwas, was gar nicht doof ist. Der geht mit dem Ball an die Eckfahne und lässt die Zeit runterspielen. Finde ich jetzt erstmal gar nicht schlimm. Und Iago, der hat ihn, ich finde schon, dass er ihn gedrückt hat, muss man doch nicht als faul werten. Und der Ball ist dann unter Selke und Iago tritt also ordentlich nach, um diesen Ball zu kriegen, trifft allerdings auch Selke. Und jetzt gibt es so viele, die sagen, er hat da wahnsinnig geschauspielert und übertrieben. Ich weiß nicht, ob er das hat. Ich finde schon, also er tritt schon Selke. War das für dich nur Schauspielerei?
Nee, also für mich war das nicht nur Schauspielerei. Also es gab da schon einen Anlass für. Mhm. Aber für mich war es auch Schauspielerei. Oder sagen wir mal so, das nochmal eben so mit Nachdruck.
Du meinst, es kam dir übertrieben vor?
Ja, schon. Also das kam mir schon übertrieben vor und eben zu gucken, dass man da jetzt möglichst was draus macht, damit der Schiri einem einen Freistoß pfeift oder vielleicht auch sogar noch mehr, vielleicht noch eine Karte gegen Gegner verteilt. Also ja, ich fand diese Situation irgendwie sehr unglücklich. Also natürlich auch wegen dem, was danach dann folgte. Aber auch schon in der Situation ich fand das einfach unnötig da. Also okay, so wie du sagst, man kann sich da so verbarrikadieren. Ich bin da absolut kein Freund von, irgendwie da in der Ecke sich zu verbarrikadieren. Ich denke dann, Mensch, dann spiel doch den Ball irgendwie gegen das Bein des Gegners und dann kriegst du noch eine Ecke. Und dann hast du auch wieder Zeit und kannst die Ecke ausspielen. Aber dann mit dem, was dann da folgte, auch diese leichte Rangelei dann noch und ja, es hat insgesamt einfach keinen guten Eindruck gemacht. Und das war ja dann das, was folgte, dass das Tor noch fiel. Man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft sich eher dadurch selber aus dem Konzept bringt, als dass man jetzt wirklich da so viel Zeit schindet und sich einen Vorteil verschafft. Also gut, im Nachhinein ist das natürlich leicht zu sagen, aber ja.
Ich bin mir nicht so sicher. Einerseits, sagen wir mal, Selke hätte jetzt gespielt, wäre gar nicht zur Eckfahne gegangen. Dann verliert er den Ball und ein Konter wird ein Tor. Dann heißt das, warum geht Selke nicht zur Eckfahne und spielt es runter? Also andere wären ja dann clever. Also wie du es dann machst, machst du es falsch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt ja jetzt auch Leute, ja, warum wurde denn insgesamt so lange nachgespielt? Naja, weil wenn die sagen 4 Minuten Nachspielzeit und in der Nachspielzeit kommt es wieder zu einer Spielunterbrechung, dann wird auch die nachgespielt. Das ist völlig in Ordnung. Und sie haben ja lange diskutiert und war ja lange eine Unterbrechung. Insofern kann ich schon verstehen, dass er dadurch dann einfach die Zeit, die dann vorher verloren ging, nachspielt. Also das würde ich jetzt auch, obwohl ich die blau-weiße Brille aufhabe, jetzt nicht gelten lassen. Und ich gebe auch zu, ich finde es ein bisschen problematisch, diesen Kontext, diesen wirklich Zusammenhang zwischen dieser Unterbrechung und der völlig neuen Spielsituation. Ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt, wie soll man ihm denn anlasten, dass in dem Moment die Abwehr einfach pennt?
Ja.
Die Ursächlichkeit, ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht doch ein bisschen aus Enttäuschung zu viel konstruieren.
Ja, das mag sein, auch weil man dann irgendwie versucht, Gründe zu finden, warum es so gelaufen ist. Also was mir dann noch in der folgenden Spielsituation dann aufgefallen ist, als das Gegentor dann gefallen ist, dass von der Seite, wo die Flanke kam, also linke Abwehrseite, war Platte irgendwie allein, also war Plattenhardt allein, auch kurz bevor der Pass rüberkam, auch gegen 3 allein. Also da auf jeden Fall stimmte irgendwie die Zuordnung und die Organisation ganz zum Schluss, stimmte nicht in der Abwehr.
Wobei, ich habe schon, der eine oder andere meinte, dass Jaschemski da eventuell nicht ganz gut gestanden hat. Er hatte ja dann auch ich glaube, er hatte auch da mal so einen etwas ungünstigen Ballverlust auf seiner Seite gehabt. Aber ich bin auch mir da nicht sicher, ob das wirklich der springende Punkt gewesen ist. Ich habe mir dann in den Zeitlupen nochmal angeguckt. Da gibt es noch eine Hintertorkamera, als Gregoritsch diesen Kopfball macht. Gegenspieler ist Pekarik, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der wird ordentlich am Trikot gehalten. Also jetzt könnte man sagen, ja, so ein bisschen zuppeln und so haben sie ja alle. Aber wenn wirklich einer das Trikot in der Hand hat und du richtig siehst, wie das so zeltartig absteht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das komischerweise haben da bisher noch ganz wenig drüber geredet oder geschrieben. Das fiel mir auf. Ich weiß nicht, ob du es nochmal in der Wiederholung angucken kannst. Sollte es so gewesen sein, ja, es spielte dann offensichtlich aber auch keine Rolle mehr. Und damit war dieses Spiel, wo ich schon dachte, wir haben 3 Punkte im Sack und mich schon freute, geil, wir können in der Folge über 3 Punkte reden. Das war dann durch. Jetzt, ich versuche mal, wolltest du was sagen? Entschuldigung?
Nee, alles gut.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt Resümee nennen kann, aber ich versuch's mal oder irgendwie das Ganze so ein bisschen zu werten, auch wenn es mir echt schwer fällt. Wäre dieses Ausgleichstor in der Nachspielzeit nicht passiert, ich glaube, wir würden doch alle von einem knappen, aber verdienten Arbeitssieg sprechen und dann sagen, ja, muss Hertha noch ein paar Punkte ergattern, damit man sich dann in die Winterpause retten kann. Und gut, dann wäre so ein bisschen die Kritikalität draus, oder denn ich glaube, wir würden wesentlich ruhiger sprechen. Jetzt ist erstmal die Wut und die Enttäuschung über einen späten Ausgleich groß, aber für mich ist die Frage, ist denn durch dieses eine Tor in der Nachspielzeit die grundsätzliche Situation von von Hertha wirklich so grundsätzlich anders, als sie es schon an den vorherigen Spieltagen war?
Nein, ich sehe die Situation diese Saison als Abstiegskampf. Das ist definitiv so. Ich liege da falsch und es ändert sich jetzt im Verlauf der, sagen wir mal, nächsten 10 Spiele. Aber ich glaube es nicht. Also es geht darum, die Klasse zu halten. Und das ist eigentlich auch eine logische Folge nach den letzten Jahren und dem jetzt wiederholten Umbruch, Kaderumbruch, dass es erstmal darum geht, die Klasse zu halten und langsam in Ruhe mit Bobic was aufzubauen. Deswegen, also sehe ich jetzt nicht, dass die 2 Punkte da so einen Unterschied machen. Und wie gesagt, wir haben ja auch 2 Punkte schon gegen Leverkusen verloren. Also da kann man schon sagen, fehlen eigentlich 4 Punkte. Und für mich ist jetzt eigentlich die Perspektive, die kurze Perspektive, zu sagen, wie stark stehen wir im Abstiegskampf, sind die nächsten Spiele gegen Gegner, die auch mehr oder weniger da unten drin stehen. Und dann kann man mal sagen, wo man steht, wo man genau steht. Aber dass es diese Saison nur darum geht, die Klasse zu halten, ist für mich völlig klar. Und ich, wie gesagt, also ich kann das auch nicht verstehen, wenn man irgendwann, auch wenn es schon wieder ein paar Spiele her ist, aber man hört dann immer mal wieder so, eigentlich müsste ja doch irgendwie um Euroleague oder irgendwas gehen. Aber ich denke, da müssen wir alle realistisch sein, worum es wirklich geht.
Glaubst du, dass die Kritik an Dardai nach so einem Spiel wieder größer wird? Ich finde ja eigentlich, also wenn man ihn kritisiert über die spielerische Fähigkeit von Hertha, wirklich so ein Spiel auch mal zu machen, dann gab es die vorher auch schon die Schwäche. Würde ich jetzt auch dieses Spiel nicht als Ursächlichkeit nehmen. Im Gegenteil, ich würde jetzt zumindest heute sogar sagen, also ein Trainer- oder ein Coaching-Fehler habe ich jetzt heute nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt dafür einen Vorwurf machen soll, dass zum Schluss noch so ein Tor reingeht.
Nee, also ich fand das schon beim Leverkusen-Spiel, da ging, glaube ich, auch dann die Diskussion danach los. Da ging es, glaube ich, um die Wechsel und keine Ahnung, was Selke da für eine Bedeutung hatte bei dem Gegentor. Aber ich fand es da schon sehr fragwürdig, irgendwie jetzt alle Wechsel und Dardai da irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben. Und also jetzt heute finde ich es einfach nicht angemessen, wenn man ihm das jetzt zuschiebt. Was aber natürlich ganz klar ist, dass er mal unabhängig von dem Spiel heute natürlich in der Verantwortung steht. Und ich meine, die Aussage war irgendwie bis Weihnachten, keine Ahnung, 20 oder 20 plus Punkte. Und ich denke, das ist die Messlatte und das ist das, wo man ihm auch auf jeden Fall Zeit geben muss, zu sagen, es sind jetzt die nächsten Spiele, die entscheidend sind. Und ich sag mal, wenn man heute 2 Punkte hat liegen lassen, dann muss man die gegen Stuttgart, Bielefeld oder auch gegen Mainz dann nachholen. Also das wäre so das, was mir dazu einfällt.
Ich glaube, also Hertha ist jetzt auf dem 14. Platz mit 14 Punkten, 1 Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Also wir sind damit mit Sicherheit auch erstmal wieder richtig im Abstiegskampf gelandet. Das wird sich übrigens auch nach den Sonntagsspielen nicht ändern. Auch danach wird Hertha auf dem 14. Platz bleiben, auch natürlich logischerweise auch noch mit 14 Punkten. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die Diskussion anfangen wollen mit diesen späten Gegentreffern, Pech, Unvermögen, fehlende Qualität. Man neigt da immer so ein bisschen zum Rätseln. Falls du dazu was sagen möchtest, kannst du es gerne tun. Ich würde mich da jetzt bedeckt halten wollen.
Also mit den späten Gegentreffern. Also wenn wir das jetzt noch 2-3 Mal so in den nächsten 10 Spielen haben, ich denke, dann müssten wir mal die Diskussion aufmachen. Aber jetzt der Zeitpunkt nach den beiden Geschichten, denke ich, ist das nicht angemessen. Aber nochmal, also vielleicht nochmal zum Spiel. An sich, finde ich, haben wir heute, okay, du sagst ja auch, die erste Halbzeit war jetzt noch nicht so dolle und plätscherte etwas vor sich hin. Aber ich fand insgesamt heute, Hertha hat kein wirklich schlechtes Spiel gemacht und hätte ja auch ein bisschen mehr Spielglück eben das zweite Tor machen können durchaus. Und heute waren da ja wirklich auch die Chancen da, beziehungsweise der Ball lag ja auch im Netz, wenn es bloß kein Abseits gewesen wäre. Ja, also das deswegen, also ich sehe da jetzt nicht sofort alles schwarz und ich denke auch diese späten Gegentore, dass man sich da jetzt nicht so einen Kopf machen sollte. Was man jetzt aufrechterhalten muss, ist wirklich die Moral und die positive Einstellung, bis Weihnachten zumindest diese 20 Punkte plus zusammenzubekommen. Ich denke, das ist halt das, was wichtig ist. Und das wird schwer genug.
Im Vorgespräch hatte ich dich schon vorgewarnt und gesagt, dass mir eine Frage durch den Kopf geht, die stelle ich dir jetzt nochmal. War Hertha besser als gegen Union oder nur der Gegner schwächer?
Also da bei der Frage muss man natürlich erstmal auch hier, wenn wir über Hertha sprechen, erstmal sagen, dass eben Union verdammt souverän, routiniert, eingespielt sich darstellt in der ersten Liga und dass das wirklich ja nicht selbstverständlich ist für einen Aufsteiger jetzt in der wievielten dritten Saison, oder?
Ja.
Also deswegen, und was man ja auch sagen muss, die sind ja wirklich zu Hause auch in Köpenick wirklich eine Bank. Also die spielen ja wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen, das ist für mich auf jeden Fall ein Faktor, warum es auch für Hertha sehr schwer war im Unionsspiel. Also es lag jetzt auf jeden Fall, denke ich, dass sie sich heute besser präsentiert haben, auch am Gegner. Aber ich finde, dass sie sich heute gut präsentiert haben. Also ich finde, dass insgesamt, wenn man sich die Leistung anguckt, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, hast du ja auch schon gesagt, gerade Belfodil vorne, ich finde auch Ecklenkamp hat kein schlechtes Spiel gemacht. Der hatte öfter mal einen ganz guten Pass, hatte auch in der zweiten Halbzeit eine Chance, eine gute. Richter, mal abgesehen vom Tor, hat er auch wirklich sonst eine gute Partie gemacht. Auch Serdar funktionierte nicht alles, aber der hatte auch seine Szenen, hatte auch eine sehr gute Chance in der zweiten. Und hinten die Innenverteidiger fand ich auch, habe mich auch sehr für Jordan Torunariga gefreut, dass der, finde ich, auch eine gute Partie gemacht hat und auch stark, der oft kritisiert wird, finde ich. Der hatte zwar mal den einen oder anderen Fehler auch, aber insgesamt hat er auch eine gute Partie gemacht und hatte übrigens, was mir aufgefallen ist, auch mal einen guten Pass nach vorne, auch nach vorne in die Spitze, wo zumindest mal eine Möglichkeit von Gefahr da war, auch wenn das dann nicht zum Torabschluss geführt hat. Aber ich finde, der hatte auch wirklich gute Ansätze. Und wenn man das insgesamt sieht, finde ich, dass sie heute auch, dass sie keine schlechte Leistung gebracht haben. Aber das muss man halt auch dazu sagen, dass in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir momentan mit dem Kader, mit den Spielern und auch dem Trainer, gerade mit dem Trainer, was die Offensive angeht, in dem Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, war das nicht so schlecht heute.
Jordan Torunariga war übrigens der Spieler auf dem Platz mit der besten Zweikampfquote vor Niklas Stark.
Ja, ja.
Und von den Hertanern folgten dann noch Askasibar und Belfodil. Und falls ich das noch anhängen darf, Laufleistung. Bester Hertaner Askasibar und Pekarik.
Ah, okay. Ja.
Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es Pekarik ist, aber.
Nee, das hätte ich auch nicht gedacht.
Und nein, gut, ja. Guckt man sich jetzt auch nicht so genau an, aber bestätigt aber für mich, dass die eher doch eine sehr ordentliche Partie gemacht haben. Es gab einen einzigen Spieler, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er heute doch so ein bisschen abfiel und das war Mittelstädt.
Ja.
Der spielte sehr unauffällig, um es positiv auszudrücken.
Es kamen auch nicht viele Flanken, oder? Also es gab ja mal auch jetzt schon ein paar Spiele her, wo dann auch die gefährlichen Flanken von ihm kamen. Also es war auch nicht so, dass nichts kam, aber ich kann mich da an nicht viel jetzt erinnern, was von ihm kam.
Ja, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass einige kamen, aber es ist mir jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben, dass es jetzt viele waren oder auffällig gut oder so. Für mich ging er insgesamt eher ein bisschen unter in diesem Spiel.
Ja, sehe ich auch so. Geh ich mit. Ja.
Und ich fand tatsächlich Jovetic nachher bei der Einwechslung belebend.
Ja, also ja, definitiv. Also ich hatte mich gewundert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, aber das war wohl daran geschuldet, dass er noch nicht so richtig bei 100% ist.
Ja, ja, na, er konnte, glaube ich, durfte zwischendurch nicht trainieren. Aber für die letzten 25 Minuten reicht's.
Ja. Also ich Ja, also es gab auch eine Phase, wo man so gesagt hat, Mensch, wir haben so viel Stürmer und niemand bringt's so richtig. Aber wie gesagt, gut, Belfodil hat jetzt, ich glaube, in der Liga auch noch nicht getroffen, oder? Der hat, glaube ich, nur im Pokal getroffen. Aber wie gesagt, der hat mir heute gut gefallen.
In der Liga noch nicht, Selke aber auch noch nicht.
Selke auch noch nicht, ja. Also Belfodil hat mir gut gefallen und Jovetic ist definitiv eine Bereicherung. Also ich denke, wenn er fit gewesen wäre, dann hätte Dardai ihn auch von Anfang an gebracht, definitiv. Ja.
Ich würde mal ganz kurz, wird das aber wirklich nur, wenn es geht, ganz kurz machen, einen ganz kleinen Blick nach vorne. Nächstes Spiel ist gegen Stuttgart in Stuttgart.
Ja.
Stuttgarter übrigens, wie ich finde, schlagen sich sehr gut in der Bundesliga, vor allem spielerisch oftmals ansprechender. Und dann zu Hause gegen Bielefeld. Gerade das Heimspiel gegen Bielefeld, finde ich, muss man eigentlich punkten. Und auch das Spiel gegen Stuttgart, vom Momentum her, weiß ich nicht. Also ein Punkt ist nicht ausgeschlossen, aber bei Hertha muss man ja inzwischen sagen, sie dürfen auch nicht in Rückstand kommen, sonst geht das ja wieder nicht auf.
Ja, also ich würde es jetzt nochmal, unabhängig von Gegnern, würde ich es nochmal mit den 20 Punkten probieren. Also wenn man jetzt sagt, es sind 14 Punkte momentan,
ja.
20 Punkte sollen es sein und jetzt mal einfach rechnet, dann wären zumindest 20 zwei Siege. Und ich meine, es ist jetzt noch Stuttgart, Bielefeld, Mainz und der BVB, ja? Die kommen.
Ja gut, also gegen BVB würde ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel versprechen.
Eben, eben. Und das heißt, also dann würde ich, wäre meine Rechnung Stuttgart, Bielefeld, Mainz, zwei Spiele davon gewinnen. Mhm.
Ja.
Und ja.
Ich fürchte allerdings, wenn das zwei Niederlagen wären und wir dann noch die Spiele gegen Mainz und Dortmund verlieren, dass es dann tatsächlich für Dardai eng werden könnte.
Ja,
definitiv. Ich glaube, der hat so lange in Anführungsstrichen Welpenschutz. Ja, das ist auch ein doofes Wort. Also ich glaube, dass der so lange noch unangetastet bleibt, wie sich Hertha, ich sag mal, nicht auf einem Abstiegsplatz befindet. Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn die Spielweise nicht stimmen und der Platz nicht, also der Tabellenplatz, dann wird es, glaube ich, eng und dann wird auch Bobic, glaube ich, das dann nicht mehr mitmachen. Denn er hat ja eigentlich schon angedeutet, dass ihm eigentlich bei den vielen Umstrukturierungen ganz lieb ist, dass Dardai erstmal bleibt, aber nicht um jeden Preis. Also einen Freifahrtschein, einen Blankoscheck hat er nicht, aber das hat kein Trainer.
Nee, na klar. Also ich denke, wie gesagt, es kommt auf die Spiele bis zur Winterpause oder Weihnachtspause an. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da Bobic vielleicht auch einen Plan B hat, wenn jetzt eben da, so wie du sagst, die Auftritte nicht stimmen, beziehungsweise die Punkte nicht da sind. Ja, was macht man dann? Tauscht man dann einen Trainer? Ich denke, er wird versuchen, das zu vermeiden natürlich, weil der lange Plan ist ja, denke ich, erst im Sommer zur neuen Saison zu wechseln. Aber man braucht natürlich nicht nur die Mannschaft auf dem Feld, sondern auch der Manager braucht natürlich einen Plan B. Was ist, wenn das nicht klappt, so wie wir uns das vorstellen und wünschen? Deswegen, also es hängt jetzt viel davon ab. Und ich sag mal, man kann sich jetzt nicht das so leisten, Niederlage, dann wieder unentschieden durch ein Gegentor in der letzten Minute. Also wenn wir so weitermachen, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr so lange Trainer der ersten Mannschaft bei Dardai.
Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Erstens, bei aller wahrscheinlich auch berechtigter Kritik an Dardai, es liegt, glaube ich, nicht nur am Trainer. Fußball ist komplexer. Das hängt auch immer erstmal, ich glaube, jede Säule, die Säule eines jeden Vereins und das Erfolgs, den er hat, ist für mich immer erstmal der Kader. Und ich habe eben vom Erbe, vom schweren Erbe oder vom langen Schatten von Michael Preetz gesprochen. Das ist halt noch im Team. Das würde ich jetzt, das nachher eigentlich Dardai anzulasten oder ihm da eine Mitschuld zu geben, dafür kann er nichts. Gebe allerdings zu, dass gerade das, was taktisch und spielerisch bei Hertha BSC ist, bei allen Entschuldigungen, die man hat, da wünscht man sich schon mehr. Das ist schon arg wenig.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also das ist die alte Kritik an dem Offensivspiel, was Pal Dardai angeht. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, wie du sagst, was hat er für einen Kader? Auch jetzt zumindest Anfang der Saison, wie spät war der Kader erst zusammen? Und ich meine, der Kader hat schon was zu bieten, so ist es nicht. Aber es ist immer noch die Kritik, was die Flügelspieler angeht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, so ein Ecklenkamp auf der 10 ist ein sehr junger Spieler, dem man auch nicht die Verantwortung geben kann für das komplette Offensivspiel, was den Verein angeht. Also mal so als Beispiel. Also deswegen ist Dardai Dana jetzt mal abgesehen von seiner Spielphilosophie natürlich auch abhängig, wen hat er da und wie kann er mit denen planen.
Ich hatte eben das Wort Welpenschutz genannt. Ich weiß nicht, ob das vorhin das richtige Wort war. Bei Ekelenkamp würde ich es zählen lassen, da würde ich es gelten lassen. Der ist erstens noch jünger und noch nicht so lange in der Bundesliga. Da wäre es vielleicht passender gewesen.
Ja, ja, ja. Also ich finde, der hat wirklich gute Ansätze heute auch gezeigt. Aber man merkt auch schon, dass ihm halt noch was fehlt. Oder sagen wir mal, dass er einfach Erfahrung braucht, ja, sich durchzusetzen, da durchzutanken, durchzusetzen, den entscheidenden Pass zu spielen. Also ich finde, er hat gute Ansätze, aber wenn du so einen jungen Spieler holst, dann ist klar, dass der nicht ab Spiel Nummer 1 da zu 100% funktioniert.
Aber ich glaube, da sind die Fans auch kulant und geben ihm die Zeit. Du, wir sind durch. Wir sind fertig.
Okay.
Yeah. Wenn jetzt nur nicht das Spiel gewesen wäre.
Ja, also wie gesagt, ich sehe es ja, wie das würde auch Pal Dardai wahrscheinlich sagen, ich sehe es nicht alles so negativ. So schlecht gespielt haben sie nicht. Gut, das Ende war ein bisschen blöd dann ganz zum Schluss. Aber also wie gesagt, es war nicht alles schlecht.
Ja, ja, genau. Dann, ich mach's heute mal ganz kurz. Ich danke dir einfach, es war ein Vergnügen. Trotz des Spiels, aber wegen dir war es dann doch wieder völlig in Ordnung. Danke dafür. Ja, bei Gelegenheit, wir hoffen auf Besserung. Bleib gesund und hau hin nach Unna.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Bremchen. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und bleib auch du gesund. Und ich sag auch, hau he.
Hau he.